Hallo und herzlich willkommen beim Letzten Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Christine Meierhofer.
Ich bin Theresa Wirth.
Und mein Name ist Anja Drechsler.
Und wie jede Folge starten wir auch heute wieder mit einem Mitbringsel. Aber ich habe nichts mitgebracht. Jemand von euch hat etwas mitgebracht.
Ja, das bin diesmal ich. Ich habe euch einen kleinen Videoausschnitt mitgebracht.
Super.
Das müsst ihr euch jetzt anschauen und dann vielleicht kurz erklären, was da auf dem Video zu sehen ist.
Harry! Bist du es? Es ist aus, Harry, komm heraus! Es gibt keinen Ausweg!
Was willst du?
Gib's doch auf! Mr. Martins, zurück! Kommen Sie zurück! Zurück!
Ja, das war's auch schon. Kurze dramatische Szene.
Aha.
Was habt ihr da gesehen?
Ist das der dritte Mann?
Ja, das ist der dritte Mann.
Ganz genau.
Kann ich bestätigen.
Sehr gut. Erste Frage habt ihr schon mal richtig.
Also es ist diese Szene, ich glaube, sie ist gegen Ende vom Film, wo sie sich in der Kanalisation irgendwie jagen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie diese Charaktere heißen,
genau.
Um ehrlich zu sein. Aber es plätschert im Hintergrund. Genau. Sehr schön.
Sehr gut.
Und sie laufen da ja, durch die Kanäle.
Ich bin jetzt schon sehr gespannt, was die Frage
was
ist.
Was zu bedeuten hat. Ja. Dieser Mann, der da erschossen wurde am Schluss, ist der Penicillinschieber Harry Lyme, der übrigens, nicht wusste, von Orson Welles gespielt wurde.
Das wusstest du nicht?
Ich habe den Film nicht gesehen, zu meiner Schande.
Oh mein
muss ich
Gott.
Gestehen.
Das ist doch ein Klassiker.
Ja, ich werde es nachholen. Und er wird da nach einer wilden Verfolgungsjagd erschossen, wie man gehört hat. Und das Ganze ist aber nicht in irgendeinem Kanal, sondern im Kanal des Otterkringer Baches. Ist das gedreht worden?
Mhm.
Das ist ein Bach, das ist der zweitlängste von Wien. Und im 19. Jahrhundert waren viele Bäche noch quasi von Wien oberhalb der Stadtoberfläche und wurden dann im Zuge der Kanalisation des Baus immer mehr umwölbt, sagt man. Jetzt habe ich noch eine zweite Frage für euch. Was glaubt ihr denn, wie viele Bäche, vor allem Bäche, die aus dem Wienerwald Wien hineinfließen, gibt es denn?
Uff, gute Frage.
Irgendwas mit 25 vielleicht?
Okay.
Die Zahl geistert mir gerade herum.
So viele? Ich kenne nur den Funfact, dass man es oft an den Straßennamen noch erkennen
genau.
kann. Also so. Alserbachstraße zum Beispiel.
Ganz genau,
so.
Krottenbachstraße genau. ist auch so ein Beispiel. Aber hast du eine Schätzung noch, Christina, wie viele es gibt?
Wenn die Anja sagt 25, dann sage ich 30.
Mhm. Ja, es gibt tatsächlich noch um einiges mehr, fast doppelt so viele. Also die Stadt Wien sagt, es gibt 50 Wienerwaldbäche ungefähr.
Oh.
Auf Wikipedia sind sogar 62 aufgelistet. Also es wird wahrscheinlich irgendwo sich bei dieser Zahl abspielen. Ja, und der Grund, warum ich das mitgebracht habe, dieses Mitbringsel, ist ja, dass in den letzten Jahren Ideen aufgekommen sind, dass man diese Bäche wieder zu Vorschein holt und wieder auf die Oberfläche bringt. Unter anderem eben auch diesen Otterkringer Bach, da läuft gerade ein Pilotprojekt, wo sie eben einen Teil davon wieder auf der Oberfläche fließen lassen wollen. Bis jetzt ist da noch nichts passiert, weil ich wohne in der Gegend, da ist leider noch, fließt noch nichts. Aber man wird sehen, was da rauskommt.
Du wirst uns dann berichten.
Ich werde euch dann berichten.
Aber wie schön wäre es, wenn in Wien einfach plötzlich 62 neue Bäche fließen würden. Also für uns neu.
Mehr Bäche in Wien, das hätte vielleicht auch kühlende Auswirkungen. Wir haben ja schon in unserer letzten Folge über die Hitze gesprochen und vor allem über ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Da ist schon vorgekommen, dass die Stadt bzw. eben Menschen, die in der Stadt leben, ganz besonders betroffen sind. Und deswegen wollen wir heute über die Stadt im Klimawandel sprechen und uns anschauen, wie sich die Stadt eigentlich an den Klimawandel anpassen muss. Anja, du hast ja auch schon im Zuge der letzten Folge dir angeschaut, wie sich die Stadt Wien an die zunehmende Hitze versucht anzupassen.
Eine Sache möchte ich euch noch erzählen. Und zwar hat die Caritas eine Aktion am Laufen im Sommer. Also die sagen ja auch, dass die Hitze fast so gefährlich ist wie die Kälte im Winter mittlerweile. Und die verteilen noch im Sommer Hilfspakete. Und da sind halt dann statt Schlafsäcken, um sich warm zu halten, Isomatten dabei, damit man nicht auf dem brennheißen Asphalt liegen muss. Also Das betrifft natürlich vor allem obdachlose Personen. Und Sonnencreme und Trinkwasser und solche Dinge verteilen sie. Aber sie haben auch sogenannte Klimaoasen eingerichtet. Also das ist vor allem in so Pfarrhöfen und Pfarrgärten, die sie dann öffnen, wo halt dann die Leute hinkommen können. Sie können sich im Schatten quasi abkühlen. Es gibt gratis Snacks und Getränke. Die Leute können zusammenkommen und dort ein bisschen Zuflucht finden vor der Hitze, was halt vor allem für armutsgefährdete Personen und auch viele ältere Personen voll wertvoll ist.
Vor allem eine Stadt, wo es ja besonders heiß ist, muss ich da ja besonders darauf vorbereiten. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen wie diese Klimaoasen. Ich glaube, Wien kann da auch von anderen Städten schon viel lernen. Sevilla hat da irgendwie eine ganz interessante Strategie, die geben den Hitzewellen seit ein paar Jahren, so wie bei Hurricanes, einfach Namen. Also die heißen dann Zoe und Xenia, die letzten Hitzewellen. Und ich glaube, dass das bringt einem schon ein gewisses Bewusstsein, dass das wirklich was Gefährliches ist.
Etwas, das wir auch noch nicht so ausführlich besprochen haben, ist eine Änderung in Bezug auf die Infrastruktur, um mit der Hitze umzugehen. Also in der Stadt Wien gibt es ja Bemühungen hin, Fernkälte möglich zu machen, oder Theresa?
Ja, voll. Da ist Wien seit circa 15 Jahren dran, weil wie wir jetzt alle wissen, heizen ja Klimaanlagen, die wir auch in Zukunft wahrscheinlich immer mehr brauchen werden, auch die Stadt ganz schön an. Und deswegen versucht Wien da ein bisschen einen anderen Weg und eine Alternative aufzubauen und hat jetzt vor kurzem den sogenannten Fernkältering um die innere Stadt fertiggestellt. Das heißt, da sind eben die Leitungen schon verlegt in der inneren Stadt und da wird zum Beispiel das Parlament, das Kunsthistorische Museum werden so schon gekühlt. Und das Ganze funktioniert so, dass im Endeffekt einfach kaltes Wasser durch Gebäude gepumpt werden. Und das wird in Wien vor allem vorher vom Donaukanal gekühlt. Ich war da einmal in dieser Fernkältezentrale. Das sind große Leitungen, die dann quasi das eine Wasser reinpumpen. Das kühle Wasser wird auf ca. 6 bis 8 Grad runtergekühlt und dann eben durch die Gebäude geleitet und kommt dann erwärmt wieder zurück. Das ist aber vor allem eben für jetzt große Gebäude, die gekühlt werden müssen, also Krankenhäuser, Hotels, Büros, vor allem anwendbar für einfachere Haushalte, vor allem Leute, die jetzt im Altbau oder im Bestand wohnen, also kein Neubau, da ist es halt sehr schwierig, das nachzurüsten.
Die Hitze wäre ja nicht das einzige Extremwetter, auf das sich Städte vorbereiten müssen. Also in Wien läuft das relativ gut, da haben wir in den letzten Jahren sowas nicht erlebt, aber in Deutschland hat man ja gesehen, wie ganz viele Städte in den letzten Jahren eben von starken Niederschlägen oder von Hochwasser betroffen waren, weil dort einfach Abwasser- und Kanalsysteme aus Zeiten stammen, in denen von Klimawandel noch keine Rede war und in denen man einfach auf das nicht entsprechend vorbereitet war. Zusätzlich dazu, dass natürlich auch in Deutschland wie in Österreich in diesen Städten alle Oberflächen total versiegelt sind, sodass das Wasser, wenn es dann eben zu so starken Regenfällen kommt, nicht gut in den Boden versickern kann und sich dann noch schneller in den Flüssen und Kanälen sammelt, die es halt gibt.
Der Otterkringer Bach, von dem ich vorher erzählt habe, der ist auch zuletzt 2010 ist er übergegangen. Also es ist schon eine Zeit her. Mhm. Aber ich glaube, in Wien sind wir vielleicht nicht ganz so betroffen, aber es gibt sicher Städte, wo das einfach noch viel ein größeres Problem ist.
Wien hat ja bekannterweise die Donauinsel als tollen Hochwasserschutz, der einfach die neue Donau, die ja quasi so die Entlastungsrinne der Donau ist, wenn es eben zu Hochwasser kommt, abschirmt.
Was nicht heißt, dass es bei uns nicht auch zu Überschwemmungen kommt. Als Betroffene muss ich das kurz erwähnen, weil mein Keller wurde ja geflutet vor 2 Jahren.
Wirklich?
Nachdem es mal richtig heftig geregnet hat, ist unser Keller, ist eigentlich ein Neubaugebäude, unter Wasser gestanden, also so bis zur Türklinke ungefähr.
Arg.
Aber auch in der Umgebung, also es war nicht nur unser Haus oder unser Kretzel sozusagen, also da waren mehrere Häuser betroffen in der Region.
Aber da kann man ja einiges dagegen tun, oder? Also jetzt so prinzipiell dem präventiv entgegenwirken, dass es zu solchen Überschwemmungen kommt.
Was ganz viel besprochen wird gerade, ist das Schwammstadtprinzip. Beim Schwammstadtprinzip geht es darum, dass man die Flächen entsiegelt und begrünt und das Wasser kann sich dann dort sammeln, also das kann einfach versickern und kann dann dort gespeichert sein und für die Pflanzen zur Verfügung stehen, also man muss dann nicht mehr so viel zusätzlich wässern Und das große Thema bei Überschwemmungen ist einfach, dass die Kanäle nicht überfordert werden mit dem Wasser. Das heißt, es hat einen Ort, wo es hin kann und sorgt dann nicht für irgendwelche dramatischen Szenen, sondern...
Gibt es da schon Orte, wo das erfolgreich angewendet wird oder wo man das schon umgesetzt hat?
Also in Wien gibt es tatsächlich schon mehrere. Also ich glaube, es sind so 3 so Projekte, wo das mal umgesetzt wurde, unter anderem in der Seestadt in Aspern. Sie haben da einen Haufen Bäume gepflanzt. 300 Bäume waren es ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr.
Da haben sie nachgerüstet, oder?
Da haben sie nachgerüstet, ja.
Also das, ich kann mich erinnern.
Genau, das rollt jetzt so langsam aus. Also sie haben, ich glaube, das war 2021, 2022, haben sie eben diese Bäume gepflanzt auf einer Schwammschicht. Also das ist nicht einfach nur normale Erde, wo sie die reingepflanzt haben, sondern es ist so eine Mischung aus sehr grobem Schotter, sagen sie, aber es sind Steine, also die sind bis zu 12 cm groß. Und einem speziellen Substrat, das eben speziell dafür ausgerichtet ist, dass es Wasser speichern kann. Sie haben aber auch Bäume normal gepflanzt, um quasi dann vergleichen zu können. Funktioniert das auch tatsächlich? Also sie sind eigentlich im Evaluieren weiterhin. Also das ist quasi ein Projekt, das sie jetzt beobachten und schauen, ob das auch funktioniert.
Ich glaube, es wird jetzt schon langsam ein bisschen öfter gemacht. Zum Beispiel beim Praterstern, bei der Neugestaltung, da haben sie auch dieses Prinzip angewendet. Allerdings nur dort, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennst, wo dieses Wasserspiel ist. Da wird unter anderem eben auch dieses Regenwasser verwendet. Allerdings nur eben bei einem gewissen kleinen Teil vom Platz. Also ich habe mir gedacht, ja super, dann kann man das gleich überall machen, aber das ist anscheinend dann technisch doch nicht so leicht.
Naja, ich meine, du musst halt schon viel auch einfach aufreißen.
Genau.
Und unter Erde verlaufen halt auch sehr viele Rohre,
ja,
was nicht Leitungen. Unbedingt leicht und Leitungen, was es nicht leichter macht. Und die Bäume brauchen halt auch entsprechend Platz für ihre Wurzeln. Ja. Also es soll auch helfen, dass die Bäume mehr Platz haben für ihre Wurzeln, gerade dieses spezielle Substrat, wo die da reingepflanzt werden. Aber es geht halt auch nicht überall, auch in der Seestadt geht es nicht überall. Also sie machen es quasi in den Bereichen, wo es von der Raumnutzung oder von der Bodennutzung quasi hinhaut.
Weil ihr ja schon jetzt geredet habt vom Aufreißen und alles neu machen. In der Seestadt, da ist ja Infrastruktur gerade erst entstanden sozusagen, aber jetzt gibt es ja schon ganz viele andere Stadtteile, wo ja schon alles da ist. Was kann man da verändern?
Also begrünen in jeglicher Form. Ist es die Fassade? Ist es das Dach? Ist es die Straße? Ist es der eigene Balkon von mir aus? Also überall, wo grüne Infrastruktur, sagt man, oder grüne Maßnahmen gesetzt werden, hilft das schon ein bisschen, das Klima, auch wenn es nur auf der Mikroebene ist, das Klima einfach zu verbessern und die Hitze ein bisschen abzudämpfen.
Ich glaube, das ist eigentlich eh auch schon in den Köpfen der Stadtplaner und Planerinnen angekommen. Es stößt dann halt oft, glaube ich, an Interessenskonflikte. Platz ist einfach ein begrenztes Gut in der Stadt und ob da jetzt ein Baum hinkommt oder
ein Parkplatz
oder ein Schanigarten. Es sind einfach, ich glaube, da hakt's. Ich habe mir übrigens angeschaut, weil du auch Fassadenbegrünung angesprochen hast, was denn mehr bringt, ein Baum oder Fassadenbegrünung. Also Pflanzen an einer Fassade ist prinzipiell super, weil es erstens einmal das Gebäude selber kühlt. Also es funktioniert wie eine Klimaanlage für die Innenräume. Das kann bis zu 3 Grad kühler dann drinnen sein. Und es ist aber auch für Vorbeigehende, die jetzt an einem Haus vorbeigehen, total angenehm und kann einen Temperaturunterschied von bis zu 12 Grad heißen, also jetzt so gefühlt. Allerdings sind Bäume trotzdem effektiver, also es ist und bleibt das um und auf, weil eben die Fassadenbegrünung nur an dem Gebäude selbst wirkt. Ein großer ausgewachsener Baum mit einer großen Krone, der kühlt eben auch die ganze Fläche drunter, weil er für Schatten sorgt und kann eben so die Temperatur großflächiger senken.
Auch die Fassadenbegrünung wirkt halt recht kleinteilig. Was sind denn irgendwie große raumplanerische Maßnahmen, wo vielleicht ganze Stadtteile gut davon profitieren?
Ja, also prinzipiell ist wichtig für eine moderne Stadtplanung, dass du das einfach total mitbedenkst, die Hitzepole und so weiter. Ein Aspekt davon ist auch, die Luftströme mit einzuberechnen. Gerade in Wien zum Beispiel hat ja ein irrsinniges Glück, dass es den Wienerwald gibt, von dem einfach die kalte Luft auch in die Stadt getragen wird und die Stadt abkühlt. Ich merke das selber. Ich wohne ja, wie die Hörerinnen vielleicht schon mitgekriegt haben, im Westen von Wien. Und jedes Mal, wenn ich in die Stadt reinfahre, merke ich den Unterschied. Es ist oft so, dass ich dann in der Früh noch beim aufs Radsteigen einen Pulli anhabe und den muss ich dann, wenn ich am Ring angekommen bin, ausziehen, weil mir dann schon so warm ist. Wien hat das analysieren lassen und hat eben so eine Kaltluftstromkarte erstellen lassen, wo eben diese Frischluftschneisen, diese sogenannten, bestehen. Also das heißt, wo die kalte Luft aus dem Wienerwald in die Stadt fließen kann. Und das soll jetzt eben auch eine Grundlage sein dafür, zu schauen, wo kann ich denn überhaupt noch bauen, wo ist es gescheit, da vielleicht kein hohes Haus hinzubauen, damit eben da die Luft durchkommt. Das ist aber alles noch ein sehr junges Konzept. Diese Karte gibt es schon. Inwieweit das jetzt schon in die Planungen, in die Verordnungen und Widmungen reinspielt, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, da ist man noch relativ am Anfang. Also es ist auch einfach wirklich, kommt darauf an, wie man die Häuser baut. Es gibt Ideen, dass man zum Beispiel Pfahlbauten macht, auch in der Stadt, die unten quasi Freiraum haben, wo dann die kalte Luft, weil kalte Luft sinkt ja immer ab, dann durchfließen kann.
Physikstunde mit Theresa?
viel mehr wissen habe ich nicht, aber das kann ich noch. Und dann gibt es natürlich auch, muss man bedenken, welche Materialien man verwendet, welche Farben diese Materialien haben. Also es ist ja jetzt auch Usus, dass man bei einer Begegnungszone zum Beispiel helles Pflaster verwendet, weil das besser die Hitze wieder zurückstrahlt.
Ja, das klingt alles ganz gescheit, aber die Frage ist halt, gibt es da Verpflichtungen, schon so zu planen? Weil wenn es die nicht gibt, dann ist das ja vielleicht auch ein bisschen so, ja, dort, wo es passiert, ist nett und meistens passiert es halt nicht.
Ja, voll, du sprichst da total den spannenden Punkt an, wenn man das oft vergisst, aber sich auf den Klimawandel einzustellen und anzupassen, da muss alles mit sich bewegen und eben auch diese rechtlichen Rahmenbedingungen und Bauordnung zum Beispiel, Genehmigungsverfahren, da ist schon einiges passiert. Also in Wien zum Beispiel haben sie bei der letzten Bauordnungsnovelle im letzten Jahr reingeschrieben, dass jeder Neubau am Dach PV-Module installiert werden müssen. Das fand ich schon ganz, also eine Ansage eigentlich. Mhm. Klimaexperten sagen da auch gerne, dass da die Stellplatzverpflichtung ein wichtiges Ding wäre, was man endlich loswerden sollte in Wien. Wisst ihr, was
hat sich da jetzt noch nichts getan? Also man muss ja pro Wohnraum eine gewisse Anzahl an Parkplätzen dazu bauen.
Genau, also da hat sich schon was getan, das haben sie ein bisschen reduziert. Du kannst jetzt, wenn du eine gewisse, wenn dein Wohnhaus also in der Nähe öffentliche Verkehrsmittel hat, dann musst du nicht so viele, also gibt es so Richtwerte, musst du weniger Parkplätze bauen. Aber es ist immer noch da.
Es ist absurd.
Es ist ein bisschen absurd, wenn wir eigentlich davon weg wollen.
Ja, dass das vielleicht alles gar nicht so einfach ist, die tollen Ideen dann auch in der Praxis korrekt zu planen und gut umzusetzen. Dafür habe ich ein Beispiel mitgebracht, nämlich das Supergrätzl.
Ah, das berühmte Supergrätzl.
Genau, also es ist eh schon ein bekanntes Schlagwort in Wien. Das kommt ursprünglich aus Barcelona, dort heißt es halt Superblock. Und da geht es halt darum, dass man ein paar Häuserblocks zusammenschließt zu einem sogenannten Superblock. Und innerhalb dieses Bereichs soll dann der Verkehr beruhigt werden und ein bisschen abgeleitet werden, sodass eben mehr Raum für FußgängerInnen, für FahrradfahrerInnen zur Verfügung steht. Die Bereiche sollen halt auch entsprechend begrünt und aufgewertet werden, sodass halt auch ja, lebenswerte Fläche für die AnrainerInnen entsteht. Verkehrslinien sowohl für Autos und Öffis sollen halt rundherum um diesen Block gelegt werden, sodass halt innerhalb dieses Blocks
auch ja, ein mehr Platz ist.
Genau, einfach ein tolles Grätzl entsteht. In Barcelona hat man das umgesetzt, da hat das auch nachweisbar den Verkehr beruhigt, die Luftverschmutzung reduziert und da ist man eben auch in Wien auf die Idee gekommen, ja, das könnte man ja bei uns auch machen und das war dann schon auch ein politisches langes Hin und Her. Dann hat man sich eben auf ein Pilotprojekt im 10. Bezirk geeinigt, den Favoriten. Und zwar so zwischen Gudrun und Quellenstraße rund um den Erlachpark. Ich kenne die Gegend zufällig nicht so schlecht.
Und ist es super, das Grätzl?
Naja, bis jetzt ist es halt eher schleppend angelaufen. Also es gab jetzt noch keine baulichen Veränderungen. Anfangs hat man das halt alles so mit so mobilen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, also so große Poller hat man da aufgestellt. Das hat dann teilweise nicht so gut funktioniert, weil die...
Ich glaube, da kenne ich Fotos.
Die waren nicht so eng genug gestellt. Dann haben eben die Leute sind dann einfach trotzdem gefahren.
Dann haben sie die Mistkübel von der Donau und plötzlich hat es funktioniert, weil niemand mehr durch konnte.
Eine bauliche Umgestaltung, die kommt jetzt dann erst. Also das soll halt dann, wie du sagen würdest, aufgerissen und begrünt werden. Und es gab eben auch bei der Umsetzung so ein bisschen ein Hin und Her, okay, welche Magistrate sind jetzt dafür was zuständig und so. Also das ganze Zusammenspiel hat nicht so gut funktioniert. Ein bisschen eine stiefkindliche Umsetzung vielleicht, würde ich sagen.
Ich war da übrigens mal dort bei der Präsentation. Nach einiger Zeit, da war die Stadträtin Uli Siemer auch da. Und natürlich sind dann auch ein paar Anrainer gekommen, die haben sich dann teilweise, fanden sie super, und ein paar andere haben sich dann irrsinnig aufgeregt drüber, weil aus bekanntem Grund der Parkplatz weggefallen ist. Aber auch eine andere fand ich total spannend, die hat sich so drüber aufgeregt, dass es so laut ist, weil eben sie haben ja Teile abgesperrt und da plötzlich halt dann die Leute am Abend draußen gesessen sind und das genossen haben sozusagen. Aber wiederum für die AnrainerInnen dann wieder schlecht, weil dann haben sie halt da am Abend den Lärm gehabt. Also nicht den Autolärm, sondern den von den spielenden Kindern und den Jugendlichen oder was auch immer. Was da ja auch mitspielt an der ganzen Sache, ist ja der Verkehr, der ja einerseits, wenn wir jetzt ans Klima denken, viel CO2 einfach ausstößt und dadurch ein irrsinniger Treiber ist. Aber eben auch bei der Anpassung an die Klimawandelfolgen, an die Hitze, einfach eine Rolle spielt.
Das spürt jeder von uns, wenn man draußen unterwegs ist, bei sommerlichen Temperaturen, dass auf der Straße einfach auch nochmal deutlich unangenehmer ist.
Ja, da gibt es tatsächlich auch einige Studien schon darüber, wie sehr der Verkehr, also insbesondere eben auch der Autoverkehr, eine Rolle spielt bei der Hitzeentwicklung in einer Stadt. Die Abwärme, die durch Autos in Städten entsteht, ist für 30% der menschgemachten Wärmeemissionen verantwortlich und damit eben nach den Gebäuden die zweitgrößte Wärmequelle in einer Stadt.
Also, das ist eigentlich ein Wahnsinn.
Ja.
Das ist auf jeden Fall auch ein Stadtplanungsproblem. Also wenn du am Rande der Stadt einfach ein Auto brauchst, dann muss da auch eine Alternative geschaffen werden, wenn wir diese Verkehrswende hinkriegen wollen.
Ja, also ich glaube, das sind eh schon viele Städte, haben das schon begriffen, dass der Autoverkehr jetzt nicht unbedingt die Zukunft ist. Also Wien hat das auch schon begriffen, zumindest theoretisch. Also es gibt da ja recht ambitionierte Ziele, dass man den Autoverkehr bis 2040 auf 15% runterschraubt und eben der Rest durch öffentliche Verkehrsmittel, also durchs Zu-Fuß-Gehen und dem Rad, der Rest der Wege mit so zurückgelegt werden. Und da gibt es sogar ein Zwischenziel, dass bis nächstes Jahr eben nur noch 20% der Wege mit dem Auto zurückgelegt werden. Und da ist man leider ziemlich hinten nach.
Wie viele sind es jetzt?
Ja, es waren letztes Jahr in dem, da gibt es eben diesen Modalsplit, der das ausrechnet, da wurden 26% der Wege mit Auto zurückgelegt. Und das Problem ist aber, dass dieser Wert seit Jahren eher stagniert, also da geht nicht wahnsinnig viel weiter. Beim Radfahren sind wir bei 10% und öffentlicher Verkehr und Fußgänger, die sind ungefähr ein Drittel. Also gerade der öffentliche Verkehr, da hat sich schon einiges getan, aber irgendwie so ganz kommt man da nicht jetzt weiter. Also die Stadt, was sie macht, was sie auch gut macht, ist eben die Leute zu motivieren, eben auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Es wird viel ausgebaut und so weiter. Aber viele Verkehrsexperten sagen, da fehlt eben auch diese negativen Anreize. Also quasi dieses, dass es das Autofahren schwerer macht. Wie zum Beispiel teurere Parkplätze, weniger Platz auf den Straßen, einfach so, dass es einfach nicht mehr so bequem ist, mit dem Auto zu fahren.
Von dir, Theresa, weiß ich, dass du auch eine begeisterte Radfahrerin bist. Ich selber bin auch seit Jahren eigentlich fast ausschließlich mit dem Fahrrad in Wien unterwegs. Und ich finde, man sieht punktuell echt auch viele Besserungen. Also es gibt neue Infrastruktur, es werden Lücken geschlossen. Ich finde nur oft die Qualität dieser Infrastruktur nicht mehr dem aktuellen Bedarf angemessen. Also voll oft sind das halt ganz kleine, schmale Streifen direkt auf der Autofahrbahn. Viele Radwege, die es schon länger gibt, sind mittlerweile einfach zu schmal. Es hat sich ja auch total diversifiziert, wer dort aller mit welchen Geräten unterwegs ist. Also sind so viele Lastenräder dazugekommen, die ganzen Scootergeräte. Da fahren einfach auch ganz viele verschiedene Fahrzeuge mit unterschiedlichen Tempi, die dann aber keine Möglichkeit haben, irgendwie sich adäquat zu überholen oder so. Und ich habe da ein bisschen recherchiert. Also Es hat da vor ein paar Jahren schon eine Änderung in den Richtlinien gegeben, wie breit oder schmal jetzt so ein Fahrradweg sein soll. Aber das dauert halt ein bisschen, bis sich der dann in der Infrastruktur, die halt da ist, auch abbildet. Weil natürlich werden jetzt nicht alle Radwege, die es schon gibt, gleich geändert, sondern das gilt halt jetzt dann nur für neue Radwege.
Voll. Also ich glaube, da ist schon, wie du sagst, also diese breiteren und auch von der Straße, also von der Autofahrbahn abgegrenzten Radwege sind jetzt schon das Neue, das, was man jetzt baut. Aber es gibt einfach noch extrem viele von diesen nur aufgemalten Streifen da, so zwischen parkenden Autos und fahrenden Autos.
Die sind furchtbar.
Die ja furchtbar wirklich nicht angenehm zu fahren sind und oft einfach auch wirklich sehr unsicher sind. Ja, aber wir haben es eh schon öfter angesprochen. Es gibt einfach immer viele Interessen. Die einen wollen Bäume, die anderen wollen Parkplätze, die einen wollen Auto fahren, die anderen wollen Radfahren. Die einen wollen Ruhe, die anderen wollen draußen sitzen. Also ich meine, da gibt es halt viele auch Interessenskonflikte, die da einfach mitspielen, auch bei der Anpassung an den Klimawandel.
Wir hatten ja vor ein paar Wochen erst eine große Debatte rund um eine Anpassungsmaßnahme, und zwar die Renaturierungsversuche, ein bisschen muss man ja fast sagen, am Michaelerplatz. Also sie wollen dort im Prinzip Bäume aufstellen, und das war große Diskussion.
Große Aufregung, genau. Da ging es ja im Endeffekt auch um so einen Interessenskonflikt. Diese ganze Umgestaltung ist auch von den Anrainern dort und den Geschäftsleuten dort ausgegangen. Und die wollten halt ein bisschen einen schöneren Platz, weil wer dort in letzter Zeit war, der merkt man einfach, das ist nicht wahnsinnig toll zum sich aufhalten. Und wollten eben Bäume und ein paar Blumen und auch also Maßnahmen um diese Hitzeinsel dort, da ist ja alles asphaltiert oder zugepflastert, ein bisschen zu entschärfen. Also es war auch ein Wasserspiel geplant. Ja, und wie dann die Pläne bekannt wurden und an die Umsetzung gegangen ist, haben sich dann plötzlich Architekten und Kunsthistorikerinnen wirklich lautstark aufgeregt. Aber da sieht man schon, dass einfach viele Sachen mitbedacht werden müssen. Und jetzt vor allem in Wien zum Beispiel der Denkmalschutz. Lasse ich eine Fassade so, wie sie ist? Oder kann ich dort überhaupt irgendwie begrünen? Das sind eben so Dinge, die gar nicht so leicht sind, unter einen Hut zu bringen. Wobei man ja auch in der inneren Stadt, wo es ja, die ja im Endeffekt fast alles denkmalgeschützt ist, auch extrem heiß ist und man da auch was machen muss. Also da wollen sie jetzt auch ein neues Konzept machen dafür. Ja, aber man hinkt so ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl, bei sehr vielen Dingen.
Ja, und die Frage ist, wer soll es bezahlen?
Voll.
Also wir haben jetzt schon gehört, man soll alles aufreißen, das kostet viel Geld. Die Bäume kosten viel Geld. Ich habe nachgeschaut, also nur die erste Umbauphase von dem Pilot-Supergrätzl in Favoriten kostet 5 Millionen Euro. Und da gibt es auch ganz viele Streitigkeiten, woher soll das Geld jetzt kommen? Stadt, Land, Bund. Man weiß aber ganz klar, das sagt eine Studie vom heurigen Jahresanfang vom WIFO, dass nicht handeln, also nicht anpassen, in jedem Fall noch viel teurer ist.
Nachdem ich ja heute bei euch hier sitzen darf, bringe ich euch den Mutmacher einfach so mit.
Yes, 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 yes.
Mut. Du hast es eh schon vorher ein bisschen erwähnt. Ich habe euch einen Mutmacher mitgebracht, der sich damit beschäftigt, wie man Städte kühlen kann. Und zwar konkret mit dem richtigen Anstrich. Also bekanntermaßen helle Farben reflektieren mehr Sonne, aber es gibt auch Farben, die angereichert werden mit gewissen Partikeln, die eben besonders viel Sonne reflektieren. Forscher haben sich das genauer angeschaut, und zwar in Singapur. Ein Gebiet in der Stadt haben sie eben mit diesem Anstrich versehen, auf Dächern, auf Fassaden. Ein anderes Gebiet, das direkt daneben liegt, haben sie quasi so gelassen, wie es war. Und sie haben festgestellt, dass der tatsächlich dafür gesorgt hat, dass es dort zur heißesten Tageszeit um 2 Grad kühler war. Das wird so ähnlich auch gerade in Wien ausprobiert, nicht auf Gebäuden, sondern auf diesen eingezäunten Sportplätzen, die kennt ihr sicher. Da gibt es 2, einer ist, glaube ich, in Otterkring, einer ist in der Donaustadt, die wurden jetzt von einem Künstlerkollektiv aus Graz, Holler Hoop, neu gestrichen mit speziell reflektierenden Farben. Und dort geht man eben auch davon aus, dass die Oberflächentemperatur von diesem Boden, der da neu gestrichen wurde, um 6 bis 8 Grad kühler wird.
Yes, yes, yes.
Ich finde, es schaut eigentlich ziemlich cool aus, so blau, lila gehalten.
Ah, die habe ich schon gesehen.
Ja, ich finde,
ich glaube, ich bin einmal vorbeigeradelt bei dem
Platz. Na, schau.
Ja, schaut ganz cool. Nett aus. Ja, es ist auf jeden Fall cool, weil, also wenn man bedenkt, auch wenn das jetzt nur 1 oder 2 Grad sind, aber dann hast vielleicht auch noch den Baum dazu und dann hast vielleicht auch noch keine Autos, die das noch zusätzlich aufheizen und dann plötzlich ist schon, was weiß ich, was 6-8 Grad kühler und das ist, also ich finde es super.
Also es tut sich schon ein bisschen was, man könnte noch viel mehr machen. Wir werden jedenfalls hier darüber reden, aber heute nicht mehr. Für heute war es das. Links zu den Infos dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes.
Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung. Oder wenn euch was gefehlt hat, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben an podcast@diepresse.com.
Noch mehr Klimageschichten findet ihr auf diepresse.com/klima. Dort gibt es Analysen, Meinungen und Reportagen zum Nachlesen.
Uns macht die Hitze auch zu schaffen. Wir melden uns deswegen wieder mit der nächsten Folge nach einer kurzen Pause am 6. September.